Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maria Elmenreich. Nichts gewusst, nichts geahnt, nichts gesehen. Selbst viele der Angeklagten in den sogenannten Auschwitz-Prozessen haben das für sich in Anspruch genommen.
War Ihnen der Zweck der Transporte bekannt?
Ich war nicht in die Materie eingeweiht.
Sie wussten, dass die Züge mit Menschen beladen waren?
Wir erfuhren nur, dass es sich um Umsiedlertransporte handelte, die unter dem Schutz des Reichs standen.
Ich wusste nichts. Diese Ausflucht ist oft zu hören im neuen Film von Regisseur R.P. Kahl. Die Ermittlung heißt er, wie das Theaterstück von Peter Weiß. Die Verfilmung kommt heute in die Kinos und wir sprechen mit unserem begeisterten Filmkritiker darüber. Apropos Film, wir sprechen auch über den Schauspieler Louis Brody. 1892 ist er in Kamerun zur Welt gekommen und war als schwarzer Darsteller ein gefragter Mann bei deutschen Dreharbeiten. Doch an einem 25. Juli gilt es für eine ernstzunehmende Kultursendung, erst einmal die Ohren in Richtung Bayreuth zu spitzen. Um 16 Uhr war es heute Nachmittag zu hören im weltberühmten Festspielhaus in Bayreuth, das Vorspiel zu Wagners Musikdrama Tristan und Isolde. Der mehrstimmige Startschuss zu den diesjährigen Richard-Wagner-Festspielen. Die Aufführung dauert noch bis in die Abendstunden. Und wie sie ankam, die Tristan-Neuinszenierung des isländischen Regisseurs Thorleifur Örn Arnarson, das wird morgen an dieser Stelle Thema sein. Heute früh hat Bayerns Kunstminister Markus Blume hier bei uns im Deutschlandfunk bereits wortreich die Sogkraft der wohl berühmtesten Musikfestspiele der Welt beschrieben.
Menschen kommen Jahr für Jahr nach Bayreuth. Nein, sie kommen nicht nur, sie pilgern nach Bayreuth. Es gibt in der Welt sicherlich Musiktheater, Opernhäuser, wo die Stühle bequemer sind. Man kann alles sich anders vorstellen. Und warum wollen sie unbedingt nach Bayreuth? Weil sie dort in einer musikalischen Extraklasse an dem Ort schlechthin Richard Wagners Werk musikalisch sich erschließen können und das in der Regel dann auch mit außergewöhnlichen Inszenierungen.
Wie gesagt, in diesem Jahr zeichnet Thorleifur Örn Arnarson verantwortlich. Über dessen Tristan-Neuinszenierung ist, oberstes Bayreuth-Gebot, ist kaum etwas im Vorfeld bekannt geworden. Es geht also offensichtlich auch mal ganz ohne große Skandale. Und die Welle, die Kulturstaatsministerin Claudia Roth ausgelöst hatte, mit ihrem Verstoß gegen ein anderes Bayreuth-Gebot, nämlich mal drüber nachzudenken, ob nicht auch Engelbert Humperdings Hänsel und Gretel für die Wagner-Festspiele eine Option sein könnten, diese Welle ist inzwischen auch schon wieder abgeebbt. Roth hat einen Rückzieher gemacht. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich über die Möchtegern-Baustelle-Repertoire und die eigentlichen Baustellen in Bayreuth.
Dass sie außer Hoyo Toho und Wagalaweia auch Knusper, Knusper, Knäuschen im Bayreuther Festspielhaus hören wollte, wird Kulturstaatsministerin Claudia Roth wohl noch lange anhaften. Denn auch wenn ihre Mitarbeiter ihr inzwischen erklärt haben, dass sie in künstlerischen Dingen bei den Wagner-Festspielen so gut wie gar nichts zu entscheiden hat und sie nun eifrig zurückrudert, zeugt ihre Äußerung mal wieder von der beeindruckenden Ahnungslosigkeit der höchsten Kultur. Politikerin. Wie oft soll man denn noch erklären, dass die Akustik des Festspielhauses nicht mal für alle Werke Wagners ideal ist? Dass die eingefleischten Wagnerianer ohnehin nichts anderes als ihre Droge konsumieren wollen und auch die Gelegenheitsfestspielbesucher wegen der ausladenden Gesamtkunstwerke kommen? Und überhaupt, wer glaubt ernsthaft, dass man mit Hänsel und Gretel wirklich ein jüngeres und diverseres Publikum hinter dem Ofen hervorlocken kann? Wenn die künstlerische Qualität der Wagner-Opern stimmt, kommen die schon von selbst, denn die Anziehungskraft der Werke ist ungebrochen. Das ist in Bayreuth nicht anders als an der Berliner Staatsoper oder in Detmold. Die drängenden Probleme der Bayreuther Festspiele sind ohnehin andere. Es geht um Geld, um viel Geld, denn die Kulturetats stehen überall unter Druck. Kürzlich wurden die Gesellschafteranteile der Festspiele neu sortiert und bei dieser Gelegenheit auch die Verwaltungsstruktur geändert. Der Bund, das Land Bayern, der Förderverein und die Stadt Bayreuth betonen immer wieder, sie wollen den Mythos Bayreuth erhalten, auch wenn wohl jeder etwas anderes darunter versteht. Für künstlerische Dinge ist weiterhin Katharina Wagner zuständig. Ihr wird ein General Manager zur Seite gestellt, der nach den Finanzen schauen soll. Die anstehende Generalsanierung des Festspielhauses soll etwa 210 Millionen Euro kosten. Bayern und der Bund wollen sich die Summe teilen. Schwierig wird es bei den laufenden Kosten des Festspielbetriebs. Kürzlich hat die Gesellschaft der Freunde der Bayreuther Festspiele, also der Förderverein, mitgeteilt, dass er weniger Geld geben kann. Gleichzeitig wird das Personal teurer. Der aktuelle Tarifabschluss der Länder sorgt für höhere Gehälter und belastet den Etat mit 1,8 Millionen Euro. Unter der Inflation ächzen alle, auch in Bayreuth wurden Kulissen und Kostüme deutlich teurer. Also wurde bei Chor und Orchester gespart. Und wenn nicht irgendwoher sehr viel Geld kommt, geht das jetzt so weiter. Um das auszugleichen, haben die Festspiele in den vergangenen Jahren schon ordentlich an der Preisschraube gedreht. Die Eintrittskarten wurden deutlich teurer. Früher musste man mitunter lange auf Karten warten, aber sie waren viel billiger. Es ist gar nichts dagegen einzuwenden, wenn diejenigen, die unbedingt ganz vorne in der Mitte sitzen wollen, dafür auch viel Geld ausgeben müssen. Aber um tatsächlich ein anderes, meinetwegen deutlich jüngeres und oft weniger zahlungskräftiges Publikum anzuziehen, müssen die billigen Karten zum Kampfpreis rausgehen. Da hat man sich in Bayreuth doch ziemlich weit von den Ideen Richard Wagners entfernt, der die Karten noch verschenken wollte. Ich kenne niemanden, der nicht beim ersten Besuch das Festspielhaus mit weichen Knien verlassen hat. Es ist einfach faszinierend, auch wenn man sonst wenig mit Oper anfangen kann. Dafür muss allerdings die Qualität der Aufführung stimmen und die spricht sich dann auch rum. Für Tobias Kratzers sensationellen Tannhäuser bei den Festspielen bekommt man verlässlich keine Karten, während der problematische Ring des Nibelungen von Valentin Schwarz auch im Verkauf schwächelt. Eigentlich ist es ja doch ganz einfach. Konzentriert euch auf das Kerngeschäft, dann lebt der Mythos Bayreuth weiter.
So das Plädoyer von Musikkritiker Uwe Friedrich. Besonders lebhaft ist der Mythos Bayreuth erst einmal bis zum 27. August, bis zum Schluss der diesjährigen Festspiele. Auf die unrühmliche NS-Festspielgeschichte ist auf der Bühne in Bayreuth schon mehrmals angespielt worden. Mit der Hakenkreuzfahne beim Parsifal von Stefan Herheim zum Beispiel. Oder bei Barry Kosky, der die Meistersinger im Schwurgerichtssaal des Nürnberger Justizpalastes singen ließ. Immer wieder stellte sich dabei die Frage, welche Bilder braucht es wirklich, um an die Taten der Nazis, um an den Holocaust zu erinnern? R.P. Kahl ist kein Opern-, sondern Filmregisseur. Auf die Frage nach der Sichtbarkeit fand er für sein jüngstes Projekt eine eindeutige Antwort.
Mir war es wichtig, über Auschwitz zu erzählen, ohne Auschwitz noch einmal zu wiederholen, indem man es filmisch versucht darzustellen.
Also keine Bilder, sondern mit Worten wird im neuen Film von R.P. Kahl von Auschwitz erzählt. Die Grundlage, das Theaterstück Die Ermittlung von Peter Weiß. Der hatte Mitte der 60er den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess verfolgt und die Anhörungen zu einem Theaterstück verdichtet, das nicht nur Theatergeschichte geschrieben hat, sondern zu einer Art Schlüsselwerk der deutschen Erinnerungskultur wurde. Frage an unseren Filmkritiker Rüdiger Suchsland. R.P. Kahl ist der Dritte, der die Ermittlung verfilmt hat. Was gibt's zu sehen? Wie im Theater die Gerichtsverhandlungen des ersten Auschwitz-Prozesses?
Ja, das gibt es tatsächlich. Anders geht es ja auch nicht, wenn man die Ermittlung verfilmt, denn das ist genau das Stück, die Ermittlung. Die beiden anderen Verfilmungen, die sind wirklich aus den 60er Jahren, fast unmittelbar, nachdem das Stück auch auf dem Theater Premiere hatte. Das heißt, es ist eine ganze Menge Zeit vergangen und es sind auch Verfilmungen fürs Fernsehen gewesen. Also das ist jetzt die erste Kinoverfilmung. Und es geht, wie in Peter Weiß' Stück, eigentlich darum, dass die wirklichen Bilder, die Bilder, die zählen, diejenigen sind, die wir im Kopf haben und im Herzen haben. Nicht das, was wir auf der Leinwand sehen. Und es ist ganz erstaunlich, wie sehr das diesem Film glückt. Natürlich geht es, glaube ich, vielen so wie mir. Als ich in diesen Film reingegangen bin, habe ich gewusst, es dauert jetzt fast 4 Stunden. Es geht um Auschwitz. Das ist also keine Vergnügungsveranstaltung. Und dann ist es aber ein ungemein spannender und intensiver Film geworden, der tatsächlich vor allem mit den Worten und mit der Sprache arbeitet, bei dem die Schauspieler schon zu sehen sind, auf den Nahaufnahmen in ihrem Ausdruck auch. Und dieser Ausdruck transportiert etwas. Deswegen ist es auch Kino, weil die Kamera arbeitet, weil sie bestimmte Figuren scharf stellt und dann wieder ins Weiche, ins Unscharfe gehen lässt. Insofern erzählt die Kamera auch was mit. Es ist nicht einfach abgefilmtes Theater. Und gleichzeitig ist es ja vergleichsweise zwar bildintensiv, aber auch bildnüchtern. Denn wir sehen diese Menschen, meistens Zeugen, manchmal Angeklagte, dann Richter, Staatsanwalt und Verteidiger, die einfach reden miteinander. Aber in diesen Worten und zwischen diesen Worten entsteht ganz viel.
Ja, wo wir bei der Sprache gerade sind. Peter Weiß hat ja für das Theaterstück eine eigene, so leicht stilisierte Sprache gefunden. Wie dokumentarisch, wie theatral wirkt nun diese neue Verfilmung?
Ja, sie wirkt eben nicht sehr theatral. Sie ist natürlich in einem bestimmten Sinn dokumentarisch. Und zwar, weil ja die Worte, die Peter Weiß dann genommen hat, das sind die Worte der tatsächlichen Zeugen und der tatsächlichen Täter in diesem ersten Auschwitz-Prozess vor einem deutschen Gericht. Es gab ja Prozesse, Nürnberger Ärzteprozess zum Beispiel vor den Siegermächten. Aber das ist der erste Prozess gewesen von Fritz Bauer, dem berühmten Staatsanwalt, eingeleitet, bei dem Deutsche über Deutsche gerichtet haben. Und diese Worte, 2 Jahre Prozess, die hat Peter Weiß verdichtet. Er hat auch keine Charaktere erzählt, das sind alles Figuren ohne Namen, die werden durchnummeriert und die verdichten gewissermaßen auch manchmal 3, 4 Charaktere in einer Person, einer Figur, die man auf dem Theater dann sieht und in dem Fall im Film. Und das ist eine leicht stilisierte, sehr intensive, sehr klare, sehr nüchterne Sprache, die eine enorme Wirkung hat, weil sie eben die Fantasie freisetzt. Das ist manchmal etwas so, ist wie ein Kontrapunkt. Ja, je nüchterner die Sprache, umso unnüchterner die Fantasie hier. Und das ist eben auch sehr gut gespielt. Es sind sehr gute Schauspieler. Bernhard Schütz spielt den Verteidiger, Rainer Bock den Richter, Christiane Paul, Nicolette Grebitz, Barbara Philipp beispielsweise die Zeugin hier.
Große Namen. Also kommen wir mal zu den Bildern. Denn wenn es um die Darstellung des Holocausts geht, stellt sich ja immer wieder die Frage, welche Bilder sind angemessen? Jüngstes Beispiel, The Zone of Interest, der Film, in dem man das Schrecken nicht gesehen hat, sondern höchstens gehört hat. Ganz anders, Anfang der 90er, Schindlers Liste. Davon hat sich das Genre also weit entfernt, von der Überdeutlichkeit, kann man das so sagen?
Ja, es gibt ja auch diese Debatte über das Bildtabu. Darf man überhaupt Bilder aus Auschwitz zeigen, weil man das eigentlich vielleicht nicht kann? Und weil das natürlich immer ein hochproblematisches Unterfangen ist, wenn plötzlich Schauspieler sich quasi einfühlen, so wie das die Methode des Method Acting will, einfühlen in das Dasein in Auschwitz. Das muss scheitern. Und wir kennen ganz viele Beispiele, wo das scheitert. Schindlers Liste ist ein Gegenbeispiel. Aber die Debatte gab es auch schon vor diesem Film. Und R.P. Karls Film nimmt gewissermaßen eine mittlere Position ein zwischen dem einen Extrem, das ist Schindlers Liste, das andere Extrem, das ist Shoah, Claude Lanzmanns Film, bei dem die Zeugen selber sprechen. Weil hier zwar die Worte der Zeugen zu hören sind, aber gleichzeitig eben in einem stilisierten und verdichteten Text.
Rüdiger Soßland über die Ermittlung. Der neue Film von R.P. Karl nach Peter Weiß läuft heute in den Kinos an. Vertreter aller exotischen Rollen auf der Bühne und im Film, so stand es kurz und knapp auf der Visitenkarte von Louis Brody. In den 1920er bis 40er Jahren war er in Deutschland ein vielgefragter Schauspieler, einer der wenigen Schwarzen, meist besetzt in der Rolle des klischeehaften, bedrohlichen schwarzen Mannes. Louis Brody, 1892 in der deutschen Kolonie Kamerun geboren, als Baby in Pessa. Er spielte unter berühmten Regisseuren wie Fritz Lang und Alfred Hitchcock, spielte an der Seite von Kollegen wie Hans Albers und Heinz Rühmann. Sein Name aber und auch sein Engagement als Aktivist ist heute kaum noch bekannt. Dafür wurde an diesem Donnerstagmittag in der Berliner Kurfürstenstraße in Schöneberg eine Gedenktafel enthüllt, die an Louis Brody erinnern soll. Und Mitinitiator ist Professor Robbie Aitken von der Sheffield Hallam University in England. Der Historiker erforscht die Geschichte der schwarzen Community in Deutschland und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Aitken, um nochmal von der Visitenkarte des Louis Brody zu zitieren, exotische Bühnen- und Filmrollen spielte er. Was genau für Rollen waren das? Vermute ich richtig? Heute würde man sagen, Stereotype, rassistische Darstellungen?
Ja, allerdings. Man muss sagen, dass am Anfang der 20er Jahren Brody war ein sehr talentierter und erfolgreicher Schauspieler. Aber die Rollen, die er annehmen konnte, waren sehr, sehr begrenzt. Meistens so Rollen wie der sogenannten afrikanischer Führer, Koch und so weiter. So begrenzte Rollen, trotz seiner Fähigkeiten.
Seine Fähigkeiten, Sie haben gerade gesagt, er war ein begabter Schauspieler. Wie ist Bebe Mpessa, der in seiner Heimat Kamerun wohl bereits Deutsch gelernt hat, wie ist aus ihm ein Schauspieler in den 20er Jahren in Deutschland geworden?
Das hat wirklich mit der wirtschaftlichen Verhältnissen zu tun. Ich glaube kaum, dass Mpessa es vorhatte, in Deutschland zu bleiben. Der ist sicher vor dem Ersten Weltkrieg nach Deutschland gekommen. Aber nach dem Krieg war er quasi dann gestrandet in Deutschland. Und seine Erwerbsmöglichkeiten waren sehr begrenzt. Aber da Film gerade mal so in Babelsberg, im Studio und so weiter, sehr beliebt war, gab es schon Rollen für schwarze Menschen.
Und für die florierende Filmproduktion im Nationalsozialismus wurde er dringend gebraucht, wenn ich das richtig verstanden habe, zu Propagandazwecken?
Die Nazis haben ziemlich viele Kolonialfilme gedreht. Die wollten halt die Kolonialgeschichte neu schreiben. Und dafür haben die schwarze Schauspieler gebraucht. Und das heißt Leute wie Louis Brody, aber auch französische Kolonialsoldaten, die Kriegsgefangene waren.
Die haben mitgespielt und sozusagen gab es deutlich mehr schwarze Schauspieler, als wir vielleicht aus unserer heutigen ignoranten Sicht vermuten mögen?
Allerdings, ich würde sagen, am Ende der 20er Jahren, fast alle schwarzen Menschen, die in Deutschland zu der Zeit gelebt haben, mussten quasi Schauspieler werden, Performer werden. Das heißt Musiker, das heißt Ringer, das heißt Bühnen- und Theaterschauspieler und Filmschauspieler werden.
Genauso steht es auch in einer Kurzbiografie auf der Website filmportal.de. Da habe ich gelesen, schon im Kaiserreich sei Brody als Schauspieler, Sänger, Musiker, Ringer und Tänzer individuell wahrgenommen worden. Was weiß man über seinen Ruhm, seinen Bekanntheitsgrad?
Ja, sein Name erschien schon am Ende von dem Film. Es wurde benutzt halt für Werbezwecke. Man findet in den Kritik von Filmen, sein Name wird erwähnt. Der war sehr erfolgreich.
Wenn sein Name bekannt war, ist er als Persönlichkeit wahrgenommen worden in der Branche?
In der Branche auf jeden Fall. Ich glaube, viele von seinen weißen Kollegen haben schon gewusst, wie talentiert er war. Aber Brody ist nicht der einzige schwarze Schauspieler, der Erfolg gehabt hat. Der erschien in weit über 50 Filmen. Aber fast alle schwarze Menschen sind Schauspieler geworden.
Er war auch als Aktivist tätig und hat sich engagiert. Wurde seine Stimme überhaupt gehört, beziehungsweise was genau hat er angeklagt?
Er hat sich für die Rechte schwarzer Menschen in Deutschland eingesetzt. So zum Beispiel, der war Teil von dem afrikanischen Hilfsverein, so eine Hilfeorganisation, die um 1918 gegründet wurde. Und im Namen des Vereins schrieb er einen offenen Brief an der deutschen Öffentlichkeit, der protestierte gegen die sehr rassistische Hetzekampagne Die Schwarze Schmach. Da wollte er klar darstellen, was für Auswirkungen diese Kampagne hatte auf schwarze Menschen in Deutschland. Dazu hat er gegen Kolonialismus protestiert und Rassismus im Allgemeinen. Eigentlich, was man wissen muss, ist, dass Brody eine Show schuf. Dezember 1930 in Berlin wurde die Show Sonnenaufgang Morgenland uraufgeführt. Widerstand gegen rassistische Darstellung schwarzer Menschen in Deutschland. Es ist wirklich bemerkenswert, dass er diese Show zustande bringen konnte.
Hat er auf sich aufmerksam machen können? Hat er irgendwie seinem Aktivismus Ergebnisse erzielen können?
Das kann man nicht so leicht sagen, leider. Vor allem die Zeit war gegen Menschen wie Brody. Immer mehr über die 20er Jahren war es schwierig, Protest zu halten, dass die Stimme von schwarzen Menschen gehört würden. Und vor allem, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, war dieser Raum, sich für schwarze Menschen einzusetzen, quasi geschlossen.
Ja, ich wollte das gerade fragen. Wenn ich das richtig verstehe, dann hat sich eigentlich sein Schaffen in zwei Bereiche aufgeteilt. Dem Regime zu dienen, indem er die in Anführungsstrichen richtigen Rollen gespielt hat. Auf der anderen Seite sich aber als Aktivist für seine Rechte und für die Rechte von Schwarzen in Deutschland allgemein stark zu machen. Hat er sich ja Ärger eingehandelt mit diesem Engagement?
Ich glaube, Brody musste damit einfach leben. Es war auf jeden Fall eine Überlebensstrategie, vor allem während der NS-Zeit.
Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, später dann die DDR. Louis Brody hat Deutschland in überaus wechselvollen Zeiten erlebt. Was weiß man über sein Alltagsleben, womöglich über den Alltagsrassismus, Sie haben es gerade schon angedeutet, mit dem er auch konfrontiert war?
Ich glaube, rassistische Beleidigung war ziemlich typisch. Fast alle schwarzen Menschen in Deutschland haben das erlebt vor dem Ersten Weltkrieg, auch in der Zwischenkriegszeit, aber vor allem unter die Nazis. Die waren quasi staatenlos, Leute wie Brody, die aus den ehemaligen Kolonien kamen. Das hieß, die hatten keinen Schutz von dem NS-Regime.
Robbie Aitken, wie einzigartig ist das Schicksal von Louis Brody? Oder gilt es womöglich noch viele andere Schauspielbiografien aufzuarbeiten und der Öffentlichkeit mitzuteilen?
Ich würde sagen, dass die Geschichten von aller schwarzen Menschen, die in Deutschland ein Leben aufgebaut haben, über diese Zeit, alle diese Geschichten sind einzigartig. Dass die quasi in Deutschland ein Leben aufbauen konnten, Familien gründen konnten, Arbeit gefunden haben, protestieren konnten gegen Kolonialismus und Rassismus und versucht haben zu überleben während der NS-Zeit. Alle die Geschichten sind einzigartig.
Und an die Geschichte von Louis Brody erinnert zum Beispiel bereits ein Stolperstein für Louis Brody und seine Ehefrau in Berlin. Jetzt also auch noch diese Gedenktafel. Abgesehen von solch einer Sichtbarkeit im Stadtbild, Herr Aitken, was wünschen Sie sich? Wie kann man in Deutschland heute an Persönlichkeiten wie Louis Brody noch besser, noch präsenter erinnern?
Das ist eine super Frage. Ich glaube, es ist längst Zeit, dass in Schulen und an Universitäten, dass junge Leute mehr über Leute wie Brody erfahren konnten. Das heißt, dass quasi die Schulcurriculum geändert wird, sodass man auch diese Stimmen, diese Geschichten hören kann.
Der Historiker Robbie Aitken. Heute wurde in Berlin eine Gedenktafel für Louis Brody enthüllt. Warum einer der bekanntesten Bach-Spezialisten nach 60 Jahren seine Ensembles verlässt, das weiß Clara Hoheisel in den Kulturmeldungen.
Der britische Dirigent John Elliott Gardiner tritt zurück. Als Leiter und künstlerischer Direktor des berühmten Monteverdi Choir und Orchestra. Der 81-Jährige war vor einem Jahr in die Kritik geraten. Bei einem Konzert in Frankreich hatte er einen Sänger hinter der Bühne geohrfeigt, weil der auf der falschen Seite das Podium verließ. Gardner hatte sich mehrfach entschuldigt und zunächst alle Konzerte abgesagt. Jetzt erklärte er, dass er nicht mehr als Leiter des Monteverdi Choir und Orchestra zurückkehren wird. Gardner ist einer der bekanntesten Dirigenten Großbritanniens, vor allem für Barockmusik. Er will sich künftig auf Gastdirigate und das Schreiben konzentrieren. Hillbilly Elegy ist nicht nur eine Autobiografie, es ist ein Schlüsselwerk, das das Auseinanderdriften der US-Gesellschaft seziert. Geschrieben von J.D. Vance vor 8 Jahren, gewinnt es jetzt neue Brisanz. Der Ullstein Verlag hat sich vom Autor Vance distanziert, seitdem dieser für die Republikaner kandidiert. Ullstein werde die deutsche Übersetzung nicht mehr nachdrucken, um sich von Vance politischer Agenda zu distanzieren, hieß es. Daraufhin hat der Verlag Yes Publishing sich die Rechte gesichert. Eine deutsche Neuauflage wird es am 15. August geben. So bleibt Hillbilly Elegy weiterhin im deutschen Buchhandel vertreten, wenn auch unter neuer Verlagsfahne. 5 Bände »Die wahre Johanna von Orléans« sind in die Straßburger Universitätsbibliothek zurückgekehrt, nach 81 Jahren. 1943 hatte die Studentin Marguerite Klein die Bücher ausgeliehen. Als sie diese zurückbringen wollte, wurde ihr Zug bombardiert, weshalb sie mit den Büchern in ihr Dorf zurückkam. Nach dem Krieg hatte sie Angst, als Diebin zu gelten. Ihrer Enkelin nahm sie das Versprechen ab, die Bücher nach ihrem Tod zurückzugeben. Als Marguerite Klein kürzlich im Alter von 100 Jahren verstarb, hielt ihre Enkelin Wort. Sie brachte die Bücher in die Bibliothek zurück.
Clara Hoheisel mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die jüngste Rede von Joe Biden und der Wahlkampfstart von Kamala Harris. Die Informationen am Abend beginnen um 18:10 Uhr mit dem Blick in die USA. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.